NDR Info. Echo des Tages.
Die Schmähkritik von Jan Böhmermann beschäftigt uns auch heute. Die türkische Regierung fordert ein Strafverfahren. Die Bundesregierung will darüber nachdenken. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem berichten wir über Unfälle durch Handyspielerei am Steuer, die bundesweiten Proteste der Stahlindustrie und den Boni-Streit bei VW. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Wie wichtig ist der Bundeskanzlerin die Meinungsfreiheit in Deutschland? Angela Merkel muss jetzt entscheiden, ob der ZDF-Moderator Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht über den türkischen Regierungschef Erdogan zu weit gegangen ist. Für die Regierung in Ankara ist die Sache klar. Wegen Beleidigung soll Böhmermann in Deutschland vor Gericht. Dazu kommt es allerdings nur, wenn die Bundesregierung einem Verfahren auch zustimmt. Eine komplizierte Sache. Was die umstrittenen Zeilen in einem Spartensender mittlerweile in Berlin für eine Debatte ausgelöst haben, das fasst Christoph Brössel zusammen.
Die türkische Regierung hat offiziell die Strafverfolgung von Jan Böhmermann gefordert. Die Botschaft der Türkei habe eine Verbalnote an das Auswärtige Amt gerichtet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Der Inhalt dieser Verbalnote und das weitere Vorgehen werden jetzt von der Bundesregierung sorgfältig geprüft. Das wird ein paar Tage dauern, nicht Wochen, aber doch ein paar Tage, denn mit den rechtlichen Fragen, die jetzt zu prüfen sind, waren wir in den letzten Jahren nicht befasst.
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, des Justizministeriums und des Kanzleramtes prüfen nun, wie entschieden werden soll. Seibert trat Vorwürfen entgegen. Bundeskanzlerin Merkel verteidige die Presse- und Meinungsfreiheit nicht vehement, weil Europa in der Flüchtlingspolitik von der Türkei abhängig ist.
Artikel 5 unseres Grundgesetzes, die Freiheit der Meinung, der Kunst und der Wissenschaft, ist für die Bundeskanzlerin selbstverständlich höchstes Gut und weder nach innen noch nach außen verhandelbar. Und das gilt unabhängig davon, ob sie persönlich etwas für geschmackvoll oder geschmacklos, für gelungen oder für abstoßend hält.
Dass Bundeskanzlerin Merkel das Schmähgedicht von Jan Böhmermann eher abstoßend findet, hatte Seibert bereits in der vergangenen Woche deutlich gemacht. Der Regierungssprecher hatte mitgeteilt, es habe sich um einen, Zitat, bewusst verletzenden Text gehandelt. Diese Äußerung machte Seibert nach einem Telefonat von Merkel mit dem türkischen Premier Davutoğlu. Damit mied die Bundesregierung in der vergangenen Woche jede juristische Bewertung und kritisierte dennoch Böhmermanns Aktion. In den Parteien sind die Reaktionen zurückhaltend. Katharina Barley, SPD-Generalsekretärin.
Wenn Sie mich persönlich fragen, als Person und als Sozialdemokratin und als Juristin, im Zweifel immer für die Kunstfreiheit, im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit, das müssen wir aushalten.
Die Linke nennt das Verhalten der Bundesregierung duckmäuserisch gegenüber dem Despoten Erdogan. Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei.
Ich fand es ja schon ungeheuerlich, dass die Bundesregierung schweigt gegenüber den Kriegseinsätzen gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei, dass die Bundesregierung schweigt gegenüber Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und alles nur, sozusagen, weil sie hofft, dass Erdogan für sie das schmutzige Geschäft der Flüchtlingsabwehr übernimmt.
Wenn sich Satire im eigenen Land nach türkischen Maßstäben messen lassen müsse, sei das Ausdruck, dass es einen Zensurimport gebe.
Wie weit also darf ein Moderator gehen, wenn er ein ausländisches Staatsoberhaupt beleidigt? Die Bundesregierung prüft noch. Gigi Deppe berichtet aus Karlsruhe über mögliche Konsequenzen.
Strafe wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Das geht bekanntlich nur, wenn die Bundesregierung die Strafverfolgung erlaubt. Aber es hängt nicht alles von der Bundesregierung ab. Gesetzt den Fall, Angela Merkel sagt nein, dann kommt immer noch die, in Anführungsstrichen, normale Beleidigung in Betracht. Eben die Beleidigung, die zwischen zwei Bürgern in Deutschland auch strafbar wäre. Aber, und jetzt kommt die wichtige Einschränkung, egal wie die Bundesregierung entscheidet, eine Verurteilung von Böhmermann ist keinesfalls sicher. Denn die große Frage lautet, war das Ganze eine Schmähkritik? Nur dann kommt eine strafbare Beleidigung in Betracht. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon öfter über Fälle von harter Kritik zu entscheiden und hat als Grundregel festgelegt, auch wenn überzogen wird, auch wenn die Bemerkung ausfallend ist, wird die andere Person noch nicht geschmäht. Erst wenn es vorrangig darum geht, die andere Person zu diffamieren und es nicht mehr darum geht, sich in der Sache auseinanderzusetzen, erst dann kommt eine Verurteilung in Betracht. Allerdings, die meisten Fälle, über die die Justiz bislang zu urteilen hatte, scheinen im Vergleich zu Böhmermanns Wortwahl harmlos. Da war ein Politiker als Zwangsdemokrat beschimpft worden oder ein Staatsanwalt als durchgeknallt. Ist alles nicht zu bestrafen, sagte das Bundesverfassungsgericht. Diese Äußerungen fielen jeweils in Zusammenhang mit politischen Debatten. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ist großzügig, wenn es um politische Diskussionen geht. Meinungsfreiheit geht vor. Immer muss der Zusammenhang berücksichtigt werden. Wenn ein Staatsoberhaupt in seinem Land massiv gegen die Presse vorgeht, ist seinen Kritikern sicher ein harter Ton erlaubt. Das spricht also gegen eine Bestrafung Böhmermanns. Aber das Verfassungsgericht sagt auch, es kommt nicht nur auf den Zusammenhang an. Die konkrete Wortwahl spielt schon eine Rolle. Werden besonders schwerwiegende Schimpfwörter verwendet, etwa aus der Fäkalsprache, ist das möglicherweise immer als persönlich diffamierende Schmähung anzusehen. Als die Zeitung konkret den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß als kopulierendes Schwein zeichnete, war das auch den Verfassungsrichtern zu viel. Bestrafung des Zeichners zulässig, entschieden sie 1987. Stellt sich noch die Frage, ob es dadurch besser wird, dass Böhmermann vor seinem Erdogan-Gedicht noch angekündigt hat, er wolle mal zeigen, was nicht erlaubt ist. Wie das vor Gericht ausgeht, kann niemand sicher vorhersagen. Möglich, dass die Richter finden, nur weil man es in eine vermeintlich pädagogische Absicht einkleidet, wird es nicht besser. Möglich aber auch, dass sie sagen, Satire darf viel, Satire muss provozieren, eine freiheitliche Gesellschaft muss da großzügig sein.
Den Fall Böhmermann und das Verhalten der Bundesregierung kommentiert jetzt Peter Mücke.
Die Grundwerte des Grundgesetzes sind unverhandelbar, unabhängig davon, ob Deutschland mit anderen daran arbeitet, gemeinsam eine politische Herausforderung zu bewältigen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dass sich Regierungssprecher Seibert heute trotzdem bemüßigt sah, das ausdrücklich zu betonen, zeigt, wie weit wir schon gekommen sind im Fall Böhmermann, der inzwischen zu einer Staatsaffäre geworden ist. In der Tat konnte man in den vergangenen Tagen den Eindruck gewinnen, dass seit der Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei so einiges verhandelbar ist in Deutschland. Vorläufiger Höhepunkt: In vorauseilendem Gehorsam ließ die Kanzlerin von ihrem Regierungssprecher ein Schmähgedicht Böhmermanns über den türkischen Staatspräsidenten öffentlich scharf verurteilen, um sich dann im Telefongespräch mit dem Ministerpräsidenten Davutoğlu auch nochmal persönlich zu distanzieren. Dieselbe Kanzlerin übrigens, die tagelang gar nichts dazu sagte, dass die türkische Regierung wegen eines harmlosen Erdogan-Spottliedchens in der NDR-Satire-Sendung Extra 3 verbal Amok lief. Dass deshalb sogar der deutsche Botschafter in Ankara von den Türken zweimal einbestellt wurde, bestätigte die Bundesregierung erst verschämt, nachdem es durchgesickert war und Medien darüber berichteten. Die türkische Regierung jedenfalls hat die Einladung dankend angenommen. Sie will jetzt über Paragraph 103 erreichen, dass Böhmermann bestraft wird, mit bis zu 5 Jahren Gefängnis übrigens, wegen Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten. In Fachkreisen ist das Gesetz auch als Schah-Paragraph bekannt, benannt nach dem Schah von Persien, auch so ein Despot, der sich besonders oft beleidigt fühlte und gegen Kritiker ermitteln ließ. Das letzte Wort hat die Bundesregierung. Sie muss entscheiden, ob sie den Staatsanwalt auf Antrag der Türkei auf Böhmermann loslässt. So sieht es der Paragraph vor, der 1871 im Kaiserreich eingeführt wurde, als gäbe es keine Gewaltenteilung. Damals übrigens nur, um monarchische Oberhäupter zu schützen. Gewählte ausländische Politiker durften straffrei beleidigt werden, bis 1953, als der Paragraph Eingang ins bundesdeutsche Recht fand. Monarch oder nicht, Erdogan dürfte es egal sein. Er sieht sich ja ohnehin als Sultan der Türkei und hat von der Bundesregierung so lange nichts zu befürchten, wie er dafür sorgt, dass nicht noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Da kann man dann als deutscher Regierungssprecher gar nicht oft genug betonen, dass die Grundwerte des Grundgesetzes trotzdem nicht verhandelbar sind. Hoffentlich stimmt das auch.
Ein Kommentar von Peter Mücke im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Mal kurz nach einem neuen Musiktitel suchen, schnell eine Kurznachricht beantworten oder den Straßennamen in der Navigations-App verändern. Ganz ehrlich, das haben wir doch alle schon mal gemacht im Auto, obwohl es verboten ist und Strafen drohen. Inzwischen wird mehr getippt und gelesen als telefoniert. Eine alarmierende Entwicklung zeigt eine neue Untersuchung. Elisabeth Weid und Christoph Heinzle über die Studie und die politischen Reaktionen.
60 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg drohen Autofahrern, wenn sie ihr Handy ohne Freisprecheinrichtung benutzen. Das kann schmerzen, ist aber deutlich weniger als in anderen europäischen Ländern, wo 200 Euro und mehr fällig sind. Der verkehrspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Ulrich Lange, sagte auf NDR Info, die Große Koalition müsse über eine Verschärfung diskutieren.
Die Abschreckungswirkung dürfte meines Erachtens relativ gering sein. Wir sehen einfach, dass man oft bewusst oder unbewusst die Gefahr unterschätzt oder negiert. Und deswegen denke ich, 60 Euro, das nimmt man in Kauf. Hier müsste man sicher nachbessern.
Auch eine Modernisierung des Handyverbots sei überfällig, meinen Verkehrspolitiker im Bundestag und die Mehrzahl der Bundesländer. Denn wer nicht auf dem Handy, sondern auf Tablet oder MP3-Player herumtippt, bleibt bislang straffrei. Ebenso wer dank Start-Stopp-Automatik ohne laufenden Motor an der Ampel oder im Stau steht. Einhellig plädieren die Politiker für mehr Vorbeugung und Aufklärung, etwa der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger auf WDR 2.
Genauso wie es vor 20 Jahren noch akzeptiert war, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren, müssen wir die Menschen dazu bewegen, zu erkennen, welches Risiko das Smartphone beim Autofahren darstellt. Wir müssen einfach auch noch mehr versuchen, die Köpfe der Menschen zu erreichen, dass das lebensgefährlich ist für andere, während des Fahrens am Smartphone rumzuspielen.
Auslöser der erneuten Diskussion ist eine noch unveröffentlichte Studie der TU Braunschweig, die den Radioprogrammen Enjoy und NDR Info vorliegt. Die Verkehrspsychologen beobachteten fast 12.000 vorbeifahrende Autos in Hannover, Braunschweig und Berlin. Ergebnis: In diesem Moment wurden 4,5% der Fahrer durch Hantieren mit ihrem Handy abgelenkt, mehr Fahrer als durch Telefonieren. Dabei war praktisch egal, ob die Autos an der Ampel standen oder fuhren. Alarmierend nennt Studienleiter Marc Vollrath den Trend und fordert stärkere Polizeikontrollen.
Nach meinem Eindruck müssen wir deutlich am Problembewusstsein arbeiten. Also den Leuten scheint nicht klar zu sein, wie gefährlich das eigentlich ist. Also gerade das Tippen auf dem Handy, der subjektive Eindruck ist, man kann das machen und es passiert einem nichts. Wir brauchen da mehr in die Richtung auch gezielte Kontrollen, damit das einfach ins Bewusstsein auch kommt.
Jeder 10. Unfall könnte auf Handys zurückgehen, schätzt der ADAC. Doch offizielle Zahlen gibt es praktisch nicht. Nur 3 Bundesländer führen eine zudem lückenhafte Statistik, wie häufig Handynutzung für Unfälle mitverantwortlich ist. Dass Tippen töten kann, hat vor gut 2 Jahren Feuerwehrmann Stefan Bommert auf einer Autobahn bei Hannover sehen können. Ein LKW war ungebremst auf ein Stauende aufgefahren, 2 Menschen starben. Der Lastwagenfahrer hatte nur Sekunden vor dem Aufprall eine Facebook-Nachricht abgesetzt. Er gab die Auswertung der Handydaten.
Zunächst habe ich einen LKW wahrgenommen, der noch auf der Fahrbahn stand. In dessen Heck war ein PKW reingedrückt worden. Dieser PKW war als PKW an sich nicht mehr zu erkennen.
Klimaschutz kann neue Arbeitsplätze schaffen. Wenn beispielsweise neue Windräder gebaut werden oder Elektroautos, dann wird auch viel Stahl oder Eisen verbaut in den neuen Produkten. Allerdings muss der Stahl nicht zwangsläufig aus einem deutschen Hochofen kommen. Wenn die EU nämlich die Klimaschutzauflagen verschärft, wird ein Billigimport aus China immer attraktiver. Dagegen haben heute zahlreiche Mitarbeiter der deutschen Stahlindustrie protestiert. Aus Duisburg berichtet Jörg Marksteiner.
Es war die größte Stahlarbeiter-Demo seit Jahrzehnten. In vielen Werken standen die Bänder still und das ohne jeden Streit. Denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer protestierten heute demonstrativ gemeinsam. Stahlwerker mit Helm und Schutzkleidung standen bei den Kundgebungen neben Managern in Anzügen. Im Saarland gingen 20.000 Beschäftigte auf die Straße, 3.000 standen vor dem Kanzleramt in Berlin und 16.000 zogen vor Europas größtes Stahlwerk von ThyssenKrupp in Duisburg.
Wir haben bewusst den Ort heute hier ausgewählt, um darzustellen, dass wir eine Macht sind in der Stahlindustrie und nicht einfach alles mit uns machen lassen, was in der EU oder aus China kommt.
Aus China kommt im Moment vor allem viel staatlich subventionierter Billigstahl. Weil die riesigen Stahlwerke dort ihre Mengen im heimischen Markt nicht mehr loswerden, weil die Bautätigkeit nachlässt, drücken sie jetzt auf den Weltmarkt und machen der ohnehin schon unter Überkapazitäten leidenden europäischen Stahlindustrie das Leben noch schwerer.
Geht der europäische Stahl den Bach runter, dann sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Europa in Gefahr,
warnte der Chef der IG Metall, Jörg Hofmann. Er sprach von einer existenziellen Bedrohung durch eben diese ruinösen Bedingungen. Was die Firmen erlebten, habe nichts mehr mit fairem Wettbewerb zu tun.
Wer wie China als Marktwirtschaft anerkannt werden will, hat sich auch an die Marktgesetze zu halten, Kolleginnen und Kollegen. Und sicher ist, staatlich subventioniertes Dumping gehört nicht dazu.
Die Stahlarbeiter wollen erreichen, dass die EU endlich wirksame Strafzölle verhängt und nicht zu lange wartet. Das sieht auch Wirtschaftsminister Gabriel so. Er sagt den Stahlarbeitern heute ausdrücklich seine Unterstützung zu.
Fairness im Wettbewerb ist keine Einbahnstraße, sondern gilt für alle auf der Welt, die in Europa was produzieren oder liefern wollen.
Wettbewerbsfähige heimische Firmen dürften nicht durch subventionierte Ausländische aus dem Markt gedrängt werden. Wesentlich umstrittener ist aber die andere Forderung der Stahlwerker, nämlich schärfere Klimaschutzauflagen durch die EU zu verhindern. Bislang dürfen europäische Stahlwerke ihr CO2 bei der Herstellung weitgehend kostenlos in die Luft blasen. Doch diese Regeln will die EU Ende des Jahres überarbeiten. Die Unternehmen schlagen deshalb Alarm. Sie fürchten höhere Kosten und argumentieren, Profiteure wären dann ausgerechnet die deutlich schmutzigeren Anlagen in China oder Südkorea. Das sei absurd, sagte auch Wirtschaftsminister Gabriel und versprach, er werde in Berlin und Brüssel keiner Regelung zustimmen, mit der die deutschen Werke unfair belastet werden.
Gestreikt wurde in den vergangenen Tagen auch wieder im öffentlichen Dienst. Es geht um mehr Geld. Die Gewerkschaften fordern für die 2 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen 6% mehr Lohn und Gehalt. Über die Verhandlungen in Potsdam, Johannes Frevel.
Keine Bewegung in den Verhandlungen der Arbeitgeber von Bund und Kommunen mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hieß es am ersten Tag der zweiten Tarifrunde. Die Verdi-Forderung von 6% plus für die 2,1 Millionen Beschäftigten entspricht einer Summe von 5,6 Milliarden Euro. Da die Kommunen etwa 90% der betroffenen Angestellten beschäftigen, kommt auf sie der größte Teil der Kosten einer Tarifanhebung zu. Thomas Böhle, Verhandlungsführer der Kommunen, verweist auf die leeren Kassen zahlreicher Städte und Gemeinden. Zwar hätten die 3,2 Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen.
Das andere ist natürlich, dass wir eine Rekordverschuldung haben, dass wir einen Rekordinvestitionsstau haben von 132 Milliarden, dass die Kassenkredite noch nie so hoch waren wie jetzt, dass viele der Ausgaben noch gar nicht eingeflossen sind in diese Berechnung mit den 3,2 Milliarden. Und ganz, ganz vielen Kommunen geht es richtig schlecht und auf die müssen wir Rücksicht nehmen.
Verdi-Bundeschef Frank Psirske fordert nicht nur mehr Lohn für seine Gewerkschaftsmitglieder. Er bemüht sich zugleich, Einschnitte bei den Betriebsrenten, also dem zweiten Standbein der Altersversorgung neben der gesetzlichen Rente, abzuwenden. Wegen der Niedrigzinspolitik der EZB stehen Pensionskassen vor großen Problemen, die zugesagten Leistungen zu erwirtschaften. Hier müsste die öffentliche Hand Lücken stopfen, was sie vor allem mit geringeren Auszahlungen versuchen will. Verdi-Chef Frank Psirske betont.
Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass für uns unumstößlich feststeht, dass Eingriffe ins Leistungsrecht der betrieblichen Altersversorgung nicht in Frage kommen, angesichts der dramatischen Entwicklungen bei der gesetzlichen Rente, wo viele Millionen mit Altersarmut rechnen müssen.
Morgen soll zunächst weiter verhandelt werden. Mit Ergebnissen oder gar einem Durchbruch ist nicht zu rechnen. Der Beamtenbund drängt darauf, dass die Verhandlungsführer des Bundes und der Kommunen in der dritten Tarifrunde ein Arbeitgeberangebot vorlegen. Um Druck auf die Arbeitgeber zu machen, sind Warnstreiks wahrscheinlich, stellt Beamtenbund-Verhandlungsführer Willi Ross in Aussicht.
Also, wenn morgen man nicht einem Angebot näher kommt, sondern hier immer nur in den alten Phrasen herumredet und Pirouetten dreht, dann werden die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den nächsten 2 Wochen die Streiks erheblich ausweiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben bei den Warnstreiks in den vergangenen Tagen immer gesagt, wir lassen uns nicht mit Almosen abspeisen und deshalb wollen wir hier auch ordentlich bezahlt werden.
In der Tarifrunde des Bundes und der Kommunen gibt es keine Schlichtungsvereinbarung. Sollten die Verhandlungen auch in der dritten Tarifrunde nicht vorankommen, stünden Verdi und Beamtenbund vor der Frage, eine Urabstimmung anzusetzen, um die Arbeitgeber mit unbefristeten Streiks, vor allem bei den Kommunen, zu einer Tarifeinigung zu bewegen.
16 Millionen Euro Bonus für den damaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn, über 7 Millionen Euro für die erfolgreiche Arbeit der Vorstände, die sich um Nutzfahrzeuge, Vertrieb oder den Einkauf gekümmert haben. Pro Person, versteht sich. 2014 hat Volkswagen noch seinen Spitzenmanagern sehr großzügige Boni bezahlt. Trotz des Abgasskandals soll es erneut Prämien in Millionenhöhe geben, so sehen es zumindest die Verträge vor. Doch genau darüber gibt es Streit. Das Land Niedersachsen will als Hauptaktionär die Manager zum Verzicht bewegen. Heute kam der Aufsichtsrat zusammen und einigte sich eben nicht, berichtet Hilke Jansen.
Was genau bei der 3-stündigen Präsidiumssitzung in Wolfsburg besprochen wurde, bleibt geheim. Nur eines ist klar, die Diskussion um die Bonuszahlungen bei Volkswagen ist nicht beendet. Es muss weiter verhandelt werden, ob und auf wie viel Geld die Top-Vorstände des Konzerns freiwillig verzichten. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der bei dem Treffen dabei war, gibt sich im Anschluss schmallippig.
Die Frage von leistungsbezogenen Zulagen für Vorstandsmitglieder bei Volkswagen ist derzeit Gegenstand von laufenden
Gesprächen innerhalb der Gremien und deswegen bitte ich vielmals um Verständnis. Aber diesen Beratungen möchte ich nicht vorgreifen.
Die Meinungen, wie viel die VW-Vorstände in Zeiten der Abgaskrise verdient haben, gehen offenbar weit auseinander. Mögliche Varianten gibt es viele. Das Top-Management könnte die kompletten vertraglich zugesicherten Erfolgsboni einfordern. Die Vorstände könnten aber auch freiwillig ganz oder teilweise verzichten. Ebenso könnte das Geld an eine Stiftung gehen. Welche Lösung am Ende herauskommt, hängt auch davon ab, wie einig sich die Vorstandsmitglieder untereinander sind. Denn entweder soll bei allen gekürzt werden oder bei keinem. Der Autoexperte Hans-Gerhard Seber, Professor an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg, findet es notwendig, dass der VW-Vorstand in Krisenzeiten ein Signal setzt.
Volkswagen befindet sich in einer schwierigen Situation. Insoweit passen die Boni, die vertraglich vereinbart worden sind, nicht so richtig in die Landschaft. Es geht jetzt darum, dass die Vorbildfunktion des Vorstandes deutlich wird. Und nun muss man zu einer vernünftigen Lösung kommen. Für die Vorstände ist es eher eine Frage der Ehre, wie man mit der Situation umgeht.
Bis zum 22. April müssen sich die Vorstände einig sein, ob sie auf Teile ihrer millionenschweren Prämien verzichten wollen. Dann tagt der komplette VW-Aufsichtsrat. Eine Woche später stellt Volkswagen auf seiner Jahrespressekonferenz die Geschäftszahlen vor und traditionell auch die Höhe der Vorstandsvergütung. Niedersachsens Ministerpräsident Weil dürfte es lieb sein, wenn das Thema Boni so schnell wie möglich abgeräumt wird. Er muss dazu schon am Mittwoch im Landtag in Hannover Rede und Antwort stehen. Ein anderer Streit im VW-Konzern ist dagegen inzwischen abgeräumt. Nach der öffentlichen Kritik des Betriebsrats am VW-Management in der vergangenen Woche soll es nun einen gemeinsamen Zukunftspakt geben. Konkret heißt das unter anderem, dass für die deutschen VW-Werke verbindliche Standortsicherungspakete abgeschlossen werden.
Seit einer Woche bringen die Panama Papers viele in Erklärungsnot, die ihr Vermögen mit Hilfe von Briefkastenfirmen vor dem Finanzamt verstecken. Regierungschefs, Fußballprofis oder andere Spitzenverdiener. Die ausführlichen Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben politische Konsequenzen. Jetzt will Finanzminister Schäuble die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland verstärken. Und das ist nur einer von 10 Punkten. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Der Bundesfinanzminister ist doch sehr zufrieden mit der journalistischen Leistung des Internationalen Rechercheverbunds, dem auch der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk angehören. Panama?
Ich habe gleich gesagt, das hilft uns.
Und deshalb will Schäuble jetzt auch richtig Druck machen. Wer nicht spurt beim internationalen Informationsaustausch über Schwarzgeld und Geldwaschmaschinen, der muss hiermit rechnen.
Panama und solchen Ländern, wenn die jetzt nicht am automatischen Informationsaustausch sich beteiligen, setzen wir sie auf eine sogenannte schwarze Liste. Und dann werden bestimmte Finanzgeschäfte mit Panama nicht mehr möglich sein. Das muss man durchsetzen, das ist klar.
Ganz große, wie die Vereinigten Staaten, müssen aber hier noch überzeugt werden. Sie sind noch nicht im Boot. Was hat er vor, der Finanzminister? Was will er? Einen 10-Punkte-Plan international verbindlich machen, mit Schwerpunkten wie diesen.
Automatischer Informationsaustausch und Register, die wir international vernetzen, mit gleichen Standards über die wirtschaftlichen Eigentümer. Und wenn ich die beiden Systeme habe, dann finde ich alle in der Praxis Leute, die solche Oasen nutzen, um entweder Geld zu waschen oder Steuern zu hinterziehen.
Schäuble im Bericht aus Berlin gestern Abend. Der Bundesfinanzminister kann sich auch vorstellen, dass Steuerhinterziehung künftig nicht mehr so einfach verjährt wie zurzeit noch. Hier sollen Verschärfungen eingeführt werden. Um die Geldwaschmaschinen hier in Deutschland auch abstellen zu können, ja, da braucht es noch einiges. Und Schäuble beklagt sich, er braucht mehr Kompetenzen. Denn bei der Durchsetzung dieser Kontrollen, da sind die Länder zuständig. Ein Problem, dass auch die Opposition ganz ähnlich einschätzt, wie zum Beispiel Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, heute im NDR.
In anderen Ländern gibt es eine effektive Finanzpolizei und effektive Institutionen, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Das fehlt uns in Deutschland, damit das zum Beispiel das kriminelle Geld nicht mehr die Preise der Immobilienmärkte in Hamburg, in Hannover und so weiter nach oben treibt.
Kritik am 10-Punkte-Plan Schäubles macht sich auch an mangelnder Transparenz fest.
Transparenz ist entscheidend und das gilt auch für eine zweite Maßnahme, nämlich die länderbezogenen Informationspflichten. Das ist die heißeste Debatte in der internationalen Steuerpolitik. Zu diesem Thema steht in dem Aktionsplan nichts, weil Herr Schäuble weiterhin intransparent halten will, in welchem Land Großunternehmen eigentlich ihre Steuern bezahlen und ihre Gewinne ausweisen.
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner forderte im Zusammenhang mit der Steuerdebatte jetzt einen neuen Anlauf für die Einführung einer Vermögenssteuer. Erbschaften und große Vermögen müssten im nächsten Bundestagswahlkampf von der SPD stärker thematisiert werden.
Vorsicht, wenn Sie im Internet billige Medikamente bestellen ohne Rezept. Am Ende bekommen Sie tatsächlich Schmerzen, weil Sie vielleicht Straßendreck verschluckt haben oder Fußbodenwachs. Medikamentenfälscher packen nämlich alles in die Kapseln, was billig ist und den Profit erhöht. Davor hat der Zoll heute auf seiner Jahrespressekonferenz gewarnt. Jörg Seiselberg hat sie besucht.
Immer mehr Deutsche holen sich Medikamente über das Internet und immer häufiger haben dabei kriminelle Pillendreher ihre Hand im Spiel. Schlankheitsmittel oder Viagra sind zwei Medikamente, die die Deutschen besonders gerne illegal in vermeintlichen Apotheken im Netz kaufen, sagt Ruth Haliti vom Zollfahndungsamt Essen.
Die Lifestyle-Produkte, also alles, was schön, schlank und potent macht, sind nach wie vor noch die Sachen, die übers Internet am meisten bestellt werden. Wir haben aber jetzt auch zunehmend schon mal Schmerzmittel oder antidepressiva Schlafmittel.
Im vergangenen Jahr hat der Zoll fast 4 Millionen illegale und gefälschte Tabletten aus dem Verkehr gezogen. 4-mal so viele wie im Vorjahr. Die Substanzen, die in gefälschten Pillen verarbeitet werden, sind manchmal nur ekelhaft, manchmal gesundheitsgefährdend. Ein Beispiel, eine Packung des Schmerzmittels Ponstan, das in Südamerika gefälscht wurde. Professor Harald Schweim von der Uni Bonn hat die Inhaltsstoffe des gefälschten Präparates, das im Internet angeboten wurde, analysiert.
Sie haben einen theoretisch vorhandenen Wirkstoff, der gegen Schmerzen wirkt, der ersetzt ist durch etwas Beliebiges, in dem Fall das, was gerade im Labor rumstand, das war Borsäure. Das wirkt natürlich nicht gegen Schmerzen, sondern war mal ein Desinfektionsmittel.
Dieses wird dann mit anderen Bestandteilen vermischt und zu einer Tablette gepresst, die dem Originalpräparat ähnelt, produziert auf die billigste Weise.
Hier ist mit Straßenfarbe gefärbt, die logischerweise nicht gesund ist. Und darüber hinaus ist dann auch noch mit Fußbodenwachs aus dem nächsten Supermarkt das Zeug überzogen und nicht mit lebensmittelgeeigneten Wachsarten.
Andere Tests von illegal im Internet gehandelten Medikamenten ergaben nicht weniger unappetitliche Zusammensetzungen, so Schweim.
Wir haben in Europa Aufgriffe gehabt von Brandsalbe, die als Wirkstoff Sägemehl enthalten hat. Wir hatten Kapseln, die ausschließlich Straßendreck enthalten haben. Und der Verdienst der Gangster ist umso höher, je weniger sie eben an Ausgangsstoffen und Ähnlichem haben. Deswegen ist eine Straßendreck gefüllte Kapsel das, was man im schlimmsten Fall erfährt als Lieferung.
Der Zoll appelliert daher, wer Medikamente im Internet bestellen möchte, sollte dies nur bei zertifizierten Apotheken tun, so Ruth Haliti.
Es gibt einen legalen Internethandel für Arzneien. Das sind dann eben zugelassene Online-Apotheken. Die erkennen Sie zum Beispiel in Deutschland an einem Siegel.
Die Faustregel lautet: Finger weg von allen Internet-Apotheken, die kein Rezept für rezeptpflichtige Medikamente verlangen und die mit auffällig niedrigen Preisen locken.
Hamburg musste viel länger auf den neuen Konzertsaal im Hafen warten als geplant und dafür auch viel mehr bezahlen. Statt 77 Millionen kostet die Elbphilharmonie das Zehnfache. Das Warten hat ein Ende. In 9 Monaten wird der Konzertsaal endlich eröffnet. Heute wurde das Programm der ersten Konzertsaison vorgestellt. Daniel Kaiser war dabei.
Die Berliner, die Wiener, die New Yorker Philharmoniker, Daniel Barenboim, Christian Thielemann, John Malkovich, Thomas Hampson, Yo-Yo Ma. Es ist die Champions League der Kulturwelt, die in den ersten Monaten die Elbphilharmonie bespielen wird, verspricht Intendant Christoph Liebensäuter.
Ein Programm von einer Dichte und einer Vielfalt und einer Qualität, wie Sie es wahrscheinlich kaum woanders auf dem Planeten finden werden. Es ist ein Programm, wie es in einem Konzerthaus des 21. Jahrhunderts sein muss. Ist es ein Programm, das die Relevanz der klassischen Musik in unserer Gesellschaft nicht nur erhalten, sondern auch neu definieren will.
Auch viele Festivals finden im neuen Konzertsaal ein Zuhause. Bestehende wie Lux Aeterna mit geistlicher oder Greatest Hits mit zeitgenössischer Musik oder neue wie Salam Syria mit Musik aus dem vom Krieg zerstörten Syrien. Wichtig ist Hamburgs erstem Bürgermeister Olaf Scholz allerdings, dass die Elbphilharmonie nicht nur der Bespaßung der Eliten dient.
Die Elbphilharmonie wird kein Musentempel für die oberen 10.000, wie man früher sagte. Nein, die Elbphilharmonie wird ein Haus, in dem sich die ganze Stadt in ihrer Vielfältigkeit wiederfindet und das allen offen steht.
Jedes Hamburger Kind soll mindestens einmal in der Elbphilharmonie gewesen sein. Der NDR organisiert einstündige Schnupperkonzerte für kleines Geld. Das NDR-Sinfonieorchester, das sich als Residenzorchester des Konzerthauses künftig NDR-Elbphilharmonieorchester nennt, spielt und spielt, verspricht NDR-Intendant Lutz Marmor.
Über 30 Konzerte, 60.000 Tickets, sehr moderate Preise, sowas wie ein Kinokartenpreis, sogar noch ein bisschen drunter.
Fast vergessen, das Drama um die Bauzeit und die hohen Kosten. Mit diesem Programm kann die Elbphilharmonie wirklich vom Millionengrab zum Haus für alle werden und ganz oben mitspielen.
Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.